rote Sonne auf gelbem Grund und der Schriftzug Atomkraft. Nein, danke. Die meisten von Ihnen werden schon mal so einen Kleber gesehen haben. Hat dann die Atomkraftbewegung in euren jungen Jahren für euch eine Rolle gespielt, Lukas und Priscilla?
Bei mir nicht.
Bei mir schon. Ich komme aus dem Atomkanton Aargau. In den 1970er Jahren und 1980er Jahren, als ich noch jünger war, ist das wirklich der Kanton, wo es Atomkraftwerke gegeben hat. 3 von dortzumal 5 AKWs sind die gewesen. Und das 4. von diesen 5 ist gerade an der Grenze zum Kanton Solothurn gewesen. Dort haben wir gewohnt. Und ich habe, wenn ich aus dem Schlafzimmerfenster rausgeschaut habe, eigentlich immer den Kühlturm und den Dampf über dem Kühlturm von Gösgen gesehen. Und dazu, als ich 8 war, hat es die grosse Besetzung vom KKW-Gelände Kaiseraugst. Und als ich noch älter war, ist es dann auch noch zur Atomkatastrophe von Tschernobyl gekommen. Alles in allem hat die AKW-Frage mich schon bewegt.
Nächste Woche geht es im Nationalrat um das Revival der Atomkraft. Konkret um eine Volksinitiative namens «Blackout stoppen» und einen indirekten Gegenvorschlag dazu, der vom Bundesrat kommt. Sowohl die Volksinitiative als auch der Gegenvorschlag wollen garantieren, dass die Stromversorgung in der Schweiz jederzeit gesichert ist. Und vor allem wollen beide das Neubauverbot für AKW aufheben. Ein Verbot, das der Bundesrat kurz nach der Katastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011 aufgeleist hat. Was ist passiert, dass neue AKW nach so kurzer Zeit schon wieder salonfähig sind? Welche Rolle spielt der SVP-Bundesrat Albert Rösti, der bis zu seiner Wahl in der Regierung ein grosser Atomlobbyist war? Machen neue AKW Sinn, weil der Ausbau von der Sonne- und Windenergie und auch der Wasserkraft viel zu langsam vorangeht? Und was ist dran der Behauptung, AKW seien der einzig vernünftige Weg, um den Klimawandel zu bremsen? Über diese Fragen reden wir heute in der Sondersession, einem Politik-Podcast vom Online-Magazin Republik. Mein Name ist Dennis Bühler, ich bin Bundeshaus- und Medienredakteur. Mit mir im Studio sind meine Bundeshauskollegin Priscilla Imboden und der Lukas Häuptli, der bei der Republik das Ressort Politik und Recherche leitet. Hoi miteinander.
Hallo zusammen.
Hoi zusammen.
Das sogenannte Restrisiko hat sich mindestens zum Teil manifestiert und man muss überlegen, ob wir mit diesem Restrisiko weiter leben wollen in einer Schweiz, die dicht bevölkert ist und wo man in einem Umkreis von 30 Kilometern, wenn denn etwas passiert, relativ gravierende Folgen hätte. Und deshalb ist der Bundesrat überzeugt, dass ein schrittweiser Ausstieg aus der Kernenergie der richtige Schritt ist für die Zukunft.
Mit diesen Worten hat die damalige Energieministerin Doris Leuthard im Mai 2011 den Atomausstieg verkündet, gut 2 Monate nach der schon erwähnten Nuklearkatastrophe in Fukushima. 6 Jahre später, 2017, hat die Stimmbevölkerung die Energiestrategie 2050 gut geheissen, die einen Gesetzesartikel beinhaltet, der den Bau von neuen AKWs verbietet. Jetzt aber soll schon wieder alles anders sein. Warum eigentlich?
Ich glaube, man muss zuerst nochmal zurückschauen auf das Jahr 2011. Mai 2011, wo Doris Leuthard das gesagt hat, wo wir jetzt gerade gehört haben, das ist 2 Monate nach der Atomkatastrophe von Fukushima gewesen. Das ist eigentlich eine Sensation gewesen, zumindest für mich, dass ein Bundesrätin, die Energieministerin, so schnell so etwas verkündet. Das Gleiche hat sie eigentlich auch im Abstimmungskampf 2017 nochmal gesagt. Dort hat sie mit gleichen Worten begründet, wieso wir aus der Atomenergie aussteigen müssen. Und das sind ja jetzt eigentlich erst 9 Jahre und in diesen 9 Jahren ist Verschiedenes passiert. Ich würde sagen, es ist vor allem innenpolitisch sehr viel passiert und es ist ab dieser Abstimmung von 2017 vor allem von der Rechten gezielt darauf angeschafft worden, dass jetzt ein AKW-Revival, kann man sagen, in der Schweiz wieder bevorsteht.
Und was ist denn innen politisch passiert?
Ja, es sind mehrere Sachen passiert. Also der Albert Rösti ist Umwelt- und Energieminister geworden. Das ist sicher extrem wichtig in dieser Frage. Oder? Er hat das schon immer wollen und jetzt kann er als Verantwortlicher das vorantreiben. Was auch passiert ist, ist mit dem Ukraine-Krieg die Energieknappheitsszenarien. Man hat Angst, dass der Strom ausgeht. Was auch passiert ist, ist, dass die Schweizer Bevölkerung der Netto-Null-Ziel bis 2050 hat zugestimmt. Das bedeutet natürlich, dass man auch stärker muss elektrifizieren und mehr Strom braucht. Und in diesem Zusammenhang ist man beim Ausbau von der Erneuerbaren nicht auf Kurs.
Vielleicht noch mal rasch zum Bundesrat und Energieminister Albert Rösti. der spielt aus meiner Sicht schon eine absolut überragende Rolle bei dem Ausstieg aus dem Atomausstieg, also bei dem AKW-Revival. Weil ich habe nochmal nachgelesen, wer denn eigentlich das Wort geführt hat gegen den Atomausstieg in der Parlamentsdebatte von 2016, also vor der Abstimmung von 2017. Und dort ist eben ausgerechnet der damalige SVP-Nationalrat Rüstig gewesen. Er war an vorderster Front dagegen gewesen, dass man aus den AKWs, aus der Atomenergie aussteigt. Er ist auch bei verschiedene Lobbyorganisationen nach den Abstimmungen dabei gewesen, die die Atomenergie wieder haben wollen, salonfähig machen. Und ausgerechnet, er ist ja anfangs 23 dann zum Energieminister geworden. Ich glaube, seine Rolle darf man wirklich nicht unterschätzen.
Wir kommen auf die Albert Rösti noch zurück. Ich will noch schnell über die Initiative reden, die 2022 von SVP Nöcherkreisen lanciert worden ist und nächste Woche im Nationalrat ist zur Diskussion. Um was geht es da dabei?
Ja, ein zentraler Satz in dieser Initiative ist, dass sie verlangt, dass in Zukunft in der Schweiz, Zitat, alle klimaschonenden Arten der Stromerzeugung erlaubt sollen sein. Das ist natürlich ein bisschen eine Mogelpackung, weil hinter dem steht die Wiedererlaubnis für Atomenergie. Es ist, wie vorher gesagt, eine Umkehr von dem Entscheid von 2017, was die Initiative verlangt.
Der Bundesrat hat dann beschlossen, die Initiative zwar zur Ablehnung zu empfehlen, ihren aber einen Gegenvorschlag entgegenzustellen. Was hat es da damit auf sich?
Hier wird es eben interessant, oder? Weil der Gegenvorschlag ist praktisch gleichlautend wie die Initiative. Es gibt fast keinen Unterschied. Und das Argument vom Bundesrat ist, es braucht es nicht in der Verfassung, sondern wir können das mit dem Gesetz regeln. Und was heisst das? Das heisst gleichzeitig, es geht viel schneller. Weil wenn man eine Initiative aufnimmt und einfach daraus direkt einen Gesetzesartikel formuliert, dann wird das Ziel Jahre vorher erreicht. Also es ist eine massive Beschleunigung.
Absolut, das sehe ich genau gleich. Aber materiell ist darum so brisant, weil ein Gegenvorschlag, direkt oder indirekt zur Initiative, ist ja irgendein Kompromiss, der zwischen dem Ziel der Initiative und dem Status quo liegt. Das ist da, wie du gesagt hast, Priscilla, ja eben gerade nicht der Fall. Im entscheidenden Punkt, nämlich, dass man neue AKWs wieder zulassen will, sind Initiativen und indirekter Gegenvorschlag absolut identisch. Und vielleicht noch etwas, das ist schon so, dass der Bundesrat das beschlossen hat, aber auf Antrag von wem das entscheidet, nämlich auf Antrag vom Energieminister Rösti. Das ist, würde ich sagen, ein Husarenstück gewesen im Vorfeld von dieser Abstimmung, die jetzt kommt im Nationalrat.
Der Ständerat hat schon darüber befunden und Ja gesagt zum Gegenvorschlag. Wie kommt es im Nationalrat raus nächste Woche?
Ja, es kommt auf die Mitte Politiker drauf an, oder? Dort war es so, dass im Ständerat sie quasi sie abgekommen vom Kurs von ihrer Partei, vom Erbe von der Bundesrätin Doris Leuthard und haben gesagt, jetzt braucht es das doch. Im Nationalrat ist das ein bisschen mehr umstritten in der Mitte-Fraktion, aber es hat auch eine gute Chance, dass es durchkommt.
Also es wird sehr, sehr eng und es wird darum eng in der Abstimmung, weil eben vorher vor der Mitte bereits die FDP gekehrt hat. Die FDP hat ja den Atomausstieg 2016 und in dieser Abstimmung 2017 mitgetragen. Die FDP hat den Atomausstieg bis und mit 2019, bis zu den Wahlen, wo die Grünen Erfolg haben, hat die FDP den Atomausstieg mitgetragen und erst nachher hat die Partei unter dem damaligen Parteipräsidenten Thierry Burkhard gekehrt, weil sie nämlich das Gefühl hatten, wir haben 19 verloren, gerade darum, weil wir eigentlich zu grün waren. Und weil die FDP jetzt zusammen mit der SVP kategorisch für neue AKW sind, ist es entscheidend, was die Mitte macht. Wie sie es gesagt hat, im Ständerat hat es ein paar, vor allem Frauen, die standhaft in Anführungs- und Schlusszeichen geblieben sind, aber ein paar Männer, die gekehrt haben, die 180 Grad Drehung gemacht haben und Ähnliches wird voraussichtlich im Nationalrat passieren.
Die Linken und die Grünen sind gegen ein Atomstrom-Revival. Warum ist eigentlich die ganze Sache so ein Links-Rechts-Ding?
Das ist eine gute Frage. Du hast die Bewegung von Anfang an beobachtet, Lukas, sag
ja,
du.
Also ich, in meiner Wahrnehmung ist die Anti-AKW-Bewegung auch mit der Bewegung der Grünen stark geworden. Es hat 2016 ja auch eine Initiative gegeben für einen Atomausstieg. Der ist bezeichnenderweise von den Grünen gekommen. Die SP war aber im Wesentlichen immer gleicher Meinung gewesen. Dort sind es eigentlich immer die gleichen Probleme gewesen. Man hat gesagt, wie tut man den Atomabfall entsorgen? Das Problem ist bis heute nicht gelöst. Was machen wir mit den Sicherheitsrisiken oder mit dem sogenannten Restrisiko, das auch Doris Leuthardt angetönt hat? Und dann gibt es sicher auch noch zwei, drei andere Punkte. Zum Beispiel, wo kommt das Uran her, das man braucht für die AKWs?
Häufig aus Russland.
Genau. Oder wie zum Beispiel gehen wir um, dass Gewässer einfach erwärmt werden, weil man muss die AKWs kühlen. Das kann ich als Aargauer auch sagen. Das ist ein grosses Problem in diesen Flüssen dort. Und das alles sind Gründe, wieso die Grünen, die SP, im Übrigen auch die Grünen Liberalen, gegen die AKWs sind. Haben wir ja vorher gesagt, in den 10er Jahren ist vor allem Sicherheitsfrage, die entscheidend war.
Schauen wir uns die Atomlobby genauer an. Wer steht hinter dem Versuch, nach so kurzer Zeit den Neubau von AKWs wieder zu ermöglichen?
Es ist nicht ganz einfach. Personen kann man relativ gut greifen. Was denn ganz genau Motiv von diesen Personen sind, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist sicher ein Kern von SVPler, die immer gesagt haben, wir brauchen Atomkraft. Auch ein Kern von Freisinnigen, gerade aus dem Aargau. Die haben immer gesagt, wir brauchen Atomkraft. Und dann hat es Leute gegeben aus dieser sogenannten Atomforschung, die dort mitgemacht haben. Die sind heute unter anderem in dem sogenannten Energieclub Schweiz vereinigt. Dort ist vor allem ein Irene Eggerter, das ist eine Physikerin, die, das kann man glaube ich sagen, seit Jahrzehnten für Atomkraft einsteht. Und ihr Sohn, der Daniel Eggerter, das ist eine interessante Figur. Er ist ein Unternehmer und er hat unter anderem viel Geld im Ausland in, ich sage jetzt mal, atomnähe Unternehmen investiert. Also das sind so zwei, drei Interessengruppierungen, die da dahinter stecken.
Du, Lukas, hast zusammen mit unserem Redaktionskollegen Elia Blülle vor gut 4 Jahren einen Artikel geschrieben mit dem Titel «So organisiert die Atomlobby ihr Comeback». Ich empfehle Ihnen den zur Lektüre, wir packen den in die Shownotes. Lukas, du bist ja im Aargau aufgewachsen. Warum ist eigentlich Begeisterung für Atom dort so gross wie in keinem anderen Schweizer Kanton? Hat das einfach damit zu tun, dass die AKWs zufällig dort stehen?
Gute Frage. Und ehrlich gesagt weiss ich es auch nicht genau. Aber selbstverständlich hat es eben, ich habe es vorher erwähnt, die 3 AKWs dort, die immer noch in Betrieb sind. Es war ein viertes Plan gewesen, Kaiser August. Und man hat natürlich gedacht, die Energie, die man im Aargau braucht, zum Beispiel für die Maschinenindustrie, ABB zum Beispiel, dass man die dort selber produzieren kann. Und dann, glaube ich, sind es jahrelange oder sogar jahrzehntelange Netzwerke, die da immer noch spielen. Und in dem Moment, wo man dann gemerkt hat, es gibt möglicherweise ein bisschen zu wenig Strom, vielleicht kommen wir noch auf das, es gibt ein bisschen zu wenig Strom, das ist jetzt die Chance, zu sagen, hey, wir müssen Atomkraft wieder salonfähig machen.
Bei dem Versuch, die salonfähig zu machen, redet die Atomlobby ja immer von einer Technologieoffenheit. Also sie versuchen eigentlich, wenn immer möglich, das Wort Atom gar nicht müssen benutzen. Was ist da die Strategie dahinter?
Ja, das ist klar. Sie wissen, dass gerade Atomstrom und Atomkraftwerke mit Gefahr verbunden sind, mit strahlenden Abfällen und dass die nicht unbedingt so wahnsinnig populär waren bei der Bevölkerung, außer vielleicht im Aargau. Und darum probieren sie das ein bisschen neutraler und so positiv zu verpacken. Das ist klassisches Politlobbying, also Politsprechlobbying.
Zu dem gehört im Übrigen auch, dass man im Aargau nie von AKWs geredet hat, sondern man hat immer von KKWs geredet, von Kernkraftwerken.
Ja,
das ist in die gleiche Richtung gegangen.
Das ist lang der Unterschied. Ist man dafür gewesen, hat man von Kernkraftwerken geredet, ist man dagegen gewesen, hat man von Atomkraftwerken geredet. Hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen vermischt.
Und die Kleber, die du eingangs angetönt hast, Dennis, die hätten ja nie funktioniert, wenn man gesagt hat, Kernkraft, nein, danke.
Reden wir über den Albert Rösti. Ihr habt ihn auch schon vorher erwähnt. Er ist ja lange Jahre, bis kurz vor seiner Wahl im Bundesrat, Präsident gsi von einer Lobbyorganisation namens Aktion für vernünftige Energiepolitik. Auch dort ist es vor allem um Atom gegangen, ohne dass man das im Titel offengelegt hat. Welche Rolle hat er gespielt, dass es jetzt so schnell gegangen ist? Also hat er einfach im Gesamtbundesrat seine Meinung aufgedruckt?
Ich habe es vorher schon erwähnt, der indirekte Gegenvorschlag zu dieser Blackout-Initiative, das war von mir aus gesehen ein Husarenstück von Albert Rösti, dass er gesagt hat, ich präsentiere, immer zuerst einmal im Gesamtbundesrat, ich präsentiere einen Gegenvorschlag, der eigentlich gar kein Gegenvorschlag war, sondern wo nie in der Mitte war, wie ich es vorher erwähnt habe, sondern wo ich im Wesentlichen nochmals das Gleiche gefordert hat wie die Initiative. Das scheint mir absolut zentral, dass jetzt das Parlament zwar die Initiative zur Ablehnung empfehlen kann, aber gleichzeitig den indirekten Gegenvorschlag direkt annehmen kann. Priscilla hat es ja gesagt, das ist eine Gesetzesänderung. Das ist aus meiner Sicht die absolute überragende Bedeutung des Rösti in diesem AKW-Revival.
Der Albert Rösti redet jetzt immer davon, dass der Bau von neuen AKWs wieder erlaubt werden soll. Ein bisschen weniger Aufmerksamkeit schafft er dafür, dass die grossen Schweizer Stromkonzerne im Moment gar keine solchen neuen AKWs möchten bauen, weil sie sagen, das ist viel zu teuer. Sie sagen, wenn überhaupt, dann bräuchte es dafür riesige staatliche Subventionen. Ist das realistisch, dass der Bund am Schluss für neue AKWs zahlt?
Das ist genau der heikle Punkt. Und es ist auch bezeichnend, dass sie einen Eiertanz machen um diesen Punkt herum. Der Albert Rösti ist im Samstagsrund schon gefragt worden, wer soll das denn finanzieren? Und er hat gesagt, die Frage stellt sich erst, wenn der jemand eins bauen will. Also, oder man will das, die Debatte raus verschieben, weil es ist sonnenklar. Und sie haben es letzte Woche nochmal gesagt, Stromkonzern, haben alle gesagt, wir bauen nur eins, wenn es massiv subventioniert wird. Und in anderen Ländern zeigt sich, Stromkonzern bauen nur dann ein AKW, wenn der Staat die Risiken übernimmt, wenn der Staat Investitionskosten subventioniert und wenn der Staat die ganze Entsorgung übernimmt. Also das gibt eine gigantische Rechnung für die Steuerzahlenden, wenn so etwas kommen würde. Es würde mich erstaunen, wenn die Schweizer Bevölkerung so etwas akzeptieren würde, weil das kommt x-mal teurer als die erneuerbaren Energien, die jetzt am Zuwachs sind. Oder? Dazu gibt es übrigens eine interessante Studie, wo der frühere SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner hat gemacht für die Energiestiftung. Es ist dort auf der Webseite aufgeschaltet. Ich erwähne ihn, weil der Rechsteiner hat sehr früh vorausgesagt, dass die erneuerbaren Energien, also Wind- und Solarenergie, sich wahnsinnig schnell werden ausbreiten in Europa und in der Schweiz. Und er hat Recht bekommen. Er zeigt dort sehr schön auf, dass im heutigen Stromsystem so ein AKW noch viel weniger Sinn macht als früher, weil es gibt jetzt mit erneuerbaren Energien, Wind, Solarenergie oder schwanken die Preise viel stärker. Es gibt immer wie mehr Tage im Jahr, wo am Mittag der Preis negativ wird, europaweit. Das ist dann auch auf dem Spotmarkt für die Schweiz. Nachher ist das so. Und das hat zur Folge, dass wenn eine riesige Anlage wie ein AKW, wo so einen Bandstrom produziert die ganze Zeit, dass das immer wieder nicht rentabel wäre, wenn da der Preis zu tief ist. Also müssen wir die Preise auch noch subventionieren. Und das ist einfach ein kompletter Unsinn.
In der Diskussion geht es im Moment aber gar nicht nur um neue AKWs, sondern auch um die bestehenden und die Frage, ob man die länger könnte laufen lassen. Hören wir mal, was der Albert Rösti zu dieser Frage im Rundschautag vom Schweizer Fernsehen im März gesagt hat.
Das grösste Risiko der Schweiz ist nicht eine Nuklearkatastrophe. Das grösste Risiko ist, dass wir zu wenig Strom haben in der Schweiz. Das sieht das Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Wir leben im Moment von 27% Strom von den Kernkraftwerken. Und wir wissen, dass die jetzt zuerst mal müssen länger betrieben werden, weil wir keine Alternative haben, weil wir künstliche Intelligenz haben, weil wir massiv mehr Strom müssen brauchen, auch wegen der Dekarbonisierung, wegen dem Bevölkerungswachstum. Und das heisst, wir wollen in erster Linie, dass die bestehenden Werke, Leibstadt und Gösgen, länger können am Netz bleiben, länger können Strom produzieren. Und für das braucht es die Öffnung von dieser Option.
Albert Rösti will die Kernkraftwerke in Leibstadt und Gösgen also länger laufen lassen, statt maximal 60, neu locker 80 Jahre. Und auch für diese Laufzeitverlängerung sind staatliche Finanzhilfen nicht ausgeschlossen, auch wenn der Bund den Betrieb eigentlich für rentabel haltet. Was haltet ihr von dieser Laufzeitverlängerung?
Ich finde das ehrlich gesagt nicht so eine schlechte Idee. Die stehen schon da. Wir sind nicht auf Kurs mit dem Ausbau von der erneuerbaren Energien. Dort muss man noch ein bisschen beschleunigen. Kann man machen. Es ist nicht eine dramatische Situation. Man braucht wirklich ein bisschen mehr Zeit. Und wenn das dann halt auch etwas kostet, dann ist das so. Ich möchte noch kurz auf das Risikoszenario von Albert Rösti zurückkommen. Die Szenarien, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz publiziert, regelmässig, da geht es eigentlich um die unmittelbare Bedrohung. Und dort ist echt die Aussage, das grösste Risiko für die Schweiz ist ein flächendeckender Stromausfall. Das ist eine kurzfristige technische Sache, oder? Und der Herr Rösti probiert das in Zukunft projizieren als quasi Strommangellage in Zukunft, aber das ist eigentlich nicht zulässig.
Also nur ein Aspekt der Verlängerung von Gösgen und Leibstadt. Für mich ist das ein weiterer Teil von dieser Salamitaktik von Albert Rösti. Wenn man sich jetzt überlegt, Gösgen und Leibstadt würden bis ungefähr 2060 in Betrieb bleiben. Also das sind noch mehr als 30 Jahre. Das heisst, in dieser Zeit muss man eigentlich über erneuerbare Energiequellen gar nicht mehr so verrückt diskutieren, weil ja immer noch die AKWs da sind. Das ist mal das eine. Und das andere, was ich schon bemerkenswert finde, oder er sagt ja immer, wir brauchen viel mehr Strom in Zukunft. Und wenn man schaut, wie eigentlich die Stromentwicklung in der Schweiz in den letzten Jahren sich entwickelt hat, trotz der Bevölkerungszuwachs brauchen wir gar nicht mehr Strom. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil die Energieeffizienz viel höher geworden ist. Und jetzt sind wir bei 60 Terawattstunden pro Jahr. Und er sagt, der Rösti, wahrscheinlich brauchen wir bis 2050 rund 90 Terawattstunden pro Jahr. Das ist eine Zunahme von 50%. Und was ist das Schlüsselwort dazu? KI. Er kommt immer mit dem. Und in dem Moment ist natürlich der Druck, dass man AKWs, neue AKWs zulässt, nochmal grösser, wenn man immer sagt, wir brauchen mehr Strom. 50% mehr Strom braucht man. Das ist gar nicht unumstritten. Es gibt auch andere Leute, die viel tiefere Prognosen rausgelassen haben. Das ist das eine. Und das andere, was der Albert Rösti ja immer sagt, wir müssen möglichst selber Strom haben. Wir können Stromimport eigentlich nur begrenzt zulassen. Aus Gründen von der Autarkie. Auch das könnte man mal hinterfragen.
Also ich glaube schon, also dort hat der Albert Rösti schon einen Punkt, wenn er sagt, es braucht deutlich mehr Strom in Zukunft. Und zwar ganz klar wegen der Dekarbonisierung vom Verkehr. Der Verkehr ist immer noch grösstenteils Benzin- oder Dieselantrieb in der Schweiz und das muss sich gänzlich auf Elektroantrieb umstellen oder Wasserstoff, wenn das irgendwie geht. Weil sonst kann man diese Klimaziele nicht erreichen.
Der Albert Rösti sagt ja auch, es fehle an Alternativen. Wie schleppend verläuft denn der Ausbau von der Erneuerbaren?
Also es ist so, er läuft. Ziel werden übertroffen beim Ausbau von der Solarenergie. Sie werden aber nicht erreicht, überhaupt nicht erreicht bei der Windenergie. Wobei man dort auch weniger grosse Ziele hat in Aussicht gestellt, aber dort stockt es. Sie erreichen es auch nicht bei der Biomasse und bei so anderen kleineren Massnahmen. Und nachher, was wir noch haben, zusätzlich, ist, man hat jetzt auch probiert, oder man ist dran, zu probieren, die Wasserkraft auszubauen, vor allem für Winterstrom, mit diesen 15 Projekten, die umrundet ist von der Wasserkraft. Damals noch mit der Bundesrätin Simonetta Sommaruga, der Stromwirtschaft und der Umweltverband, sind also als Kompromiss ausgeschafft worden. Wir haben darüber abgestimmt im Stromgesetz vor ein paar Jahren. Die sind zum Teil auch blockiert wegen Einsprachen oder beziehungsweise das Grösste, das Gornli, oberhalb von Zermatt. Das hat jetzt aus technischen Gründen ist redimensioniert worden und es wird teurer. Also das kommt auch nicht so gut voran, wie man das hat geplant.
Die Einsprache hat Albert Rösti auch vor 2 Jahren in einem Doc-Film vom Schweizer Fernsehen moniert.
Die Frage ist, können wir langfristig mit erneuerbaren Energien genug Strom produzieren, ohne dass es andere Technologien braucht. Die so gegen die Öffnung sind, beweisen jetzt mir in den nächsten 10 Jahren, dass es das nicht braucht. Aber das heisst, dass wir nächstes Jahr müssen anfangen können mit einem Gornel, mit einer Grimselstaumauererhöhung, mit einer Trift, mit einer Solaranlage Morgeten beispielsweise, Solaranlage Grengjols. Aber das sind überall Einsprachen. Also jetzt zieht die Einsprachen zurück und belegt, das ist durchaus möglich. Und wenn ich jedes Jahr 2-3 Terawattstunden mehr Winterstrom bekomme, dann ist das gut. Dann verzichte ich gerne auf die Diskussion.
Nur wegen dieser Rekurs, sagt Albert Rösti, also im Prinzip, müssen wir überhaupt über neue AKWs reden. Stimmt denn die Aussage von Albert Rösti?
Nein, also von der Grössenordnung her sicher nicht. Man redet hier bei einem Winterstromprojekt. Wasserkraft ist das Ziel, Ausbau 2 Terawattstunden. Das ist ein kleiner Anteil von der Gesamtstromproduktion. Es wäre einfach gut, weil es im Winter angezapft werden könnte. Und beim Solarexpress ist es noch weniger. Aber er hat schon recht, und da habe ich schon manchmal nicht so ganz Verständnis für die Umweltschutzverbände, wenn sie immer noch Einsprachen bringen, nachdem dass man schon die Sachen angeschaut zusammen, nachdem dass man einen Kompromiss ist eingegangen. Es ist nicht möglich, einen grossen Ausbau zu machen, ohne Eingriff in die Landschaft. Und da muss man einfach entscheiden, was man will.
Also ich glaube auch, von grüner und von linker Seite stehen ja da die zwei Güter Klimaschutz und Landschaftsschutz einander entgegen. Und für meine Bedürfnisse gibt es manchmal auch ein bisschen zu viel Schräglage auf Seite vom Landschaftsschutz. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, und ich bin da leider zu wenig Spezialist, wie weit das überhaupt nötig ist, gerade bei der grossen Photovoltaikanlage, das wirklich in unbebaute Berggebiete zu bauen. Also, wie gesagt, ich bin leider zu wenig Spezialist, um zu sagen, eine Photovoltaikanlage in besiedelten Gebieten, ob es da nicht noch viel mehr Möglichkeiten gäbe, zum Beispiel im Übrigen auch entlang von Autobahnen. Also, wenn man dann jede Photovoltaikanlage wirklich in eine unberührte Berggegend bauen muss, da habe ich dann schon meine Zweifel.
Also, es ist so, es gibt Szenarien, die aufzeigen, dass man im bebauten Gebiet das viel gäbiger machen kann. Dort hat man schon Stromleitungen, dort kostet es weniger. Dort ist die Produktion vielleicht im Winter tiefer als oben in den Bergen, oberhalb der Nebelgrenze. Aber wenn man das massenhaft ausbaut, dann tut es das überkompensieren, was es hatte. Und einfach so vielleicht ein Aperçu aus der Debatte, wenn es um diese Frage geht, staune ich manchmal schon im Parlament, oder? Da hat man genau das wollen. Hat man wollen eine Pflicht für Solarkraftwerke auf Dächer von Parkplätzen. Parkplätze hätten müssen, grosse Parkplätze, nicht jeder individuelle Parkplatz mit Solarzellen überdacht werden. Und das hat man im Parlament massiv bekämpft mit dem Argument Eingriff in die Eigentumsfreiheit. Oder, und es ist so weit gegangen, dass man es bodigt mit dem Argument, ja, was macht man denn mit den Parkplätzen auf 2000 Meter Höhe, wo es im Winter so viel Schnee hat und der Strom dann gar nicht produziert werden kann. Also es ist wirklich so absurd geworden und es zeigt auch einfach, dass man null Bereitschaft hat, hier wirklich grossflächig etwas zu machen.
Ein Argument für Atomstrom, das häufig erwähnt wird, ist, dass man so CO2-Emissionen sparen kann. Aus dem Grund hat zum Beispiel auch der Vorsitzende vom Weltklimarat schon im Jahr 2019 an einer Konferenz gesagt, der Kampf gegen den Klimawandel brauche jede Hilfe, die er kann bekommen, womit er explizit die Hilfe von AKWs gemeint hat. Sind Kernkraftwerke Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel?
Ja, leider schon.
Also würde ich auch sagen. Und mir hat ein Atomlobbyist allerdings oft direkt mal gesagt, ihm sei die Tränen gekommen, wo er gemerkt hat, dass die Grünen jetzt untereinst, also nicht in der Schweiz, aber in anderen Ländern, untereinst auch sagen, dass Atomkraft eigentlich eine CO2-freie Energiequelle ist.
Also Freudestränen.
Jawohl.
Ja, also es ist so natürlich, die Atomkraftwerke sind nicht CO2 komplett frei, oder wegen der Gewinnung von Uran und so weiter. Aber die Frage bei der Atomkraft ist eigentlich, welches Risiko gewichtet man höher? Das Risiko von einem Atomunfall mit einer grossflächigen Versuchung und Tod von Millionen von Leuten oder der Klimawandel? Was ist das grössere Risiko? Ich finde, ein Atomunfall ist ein grösseres Risiko als der Klimawandel, der langsam kommt.
Atomunfall und natürlich die Frage von dieser sogenannten Endlagerung vom Atomabfall. Also die Schweiz hat da ja gutes Anschauungsmaterial geliefert, beziehungsweise eben himmeltrauriges Anschauungsmaterial. Also wir sind ja immer noch meilenweit entfernt von einem Endlager für den Atomabfall.
Ja, es ist ein Problem auf ewig.
Ein weiteres Argument von den Kernkraftbefürworter ist, dass neue AKWs heutzutage viel kleinerer und sicherer sind als früher, dass sie auch weniger Uran brauchen. Stimmt das?
Das wäre natürlich gut. Leider ist es, soviel ich weiss, so, dass die Technologie noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass sie wirklich marktfähig ist. Also es gibt noch keine solche effizientere, sicherere, kleinere AKW, die gebaut sind und die funktionieren.
Ich glaube, das ist mit dem Grund, dass man jetzt unter einem sagt, Gösgen und Leibstadt können jetzt 80 Jahre im Betrieb sein, also bis etwa plus minus 2060, dass man dann das Gefühl hat, dann hat man die neue Technologie, die neue AKW-Technologie, die eben anders ist als die alte. Ich bin zu wenig technologisch versiert, aber vielleicht ist das vielleicht aber auch nicht.
Ihr habt jetzt beide Argumente vorgebracht, die gegen den Bau von neuen AKWs sprechen. Trotzdem ist das Thema. Was braucht es, dass wir nicht in die Lage kommen, dass wir eine neue AKW bauen müssen?
Also man muss vorwärts machen mit der Energiewende, also mehr machen, um den Ausbau von der Erneuerbaren zu beschleunigen, oder? Das ist problemlos möglich. Das Hauptproblem an dieser ganzen Debatte ist, dass eben die Gefahr besteht, dass man Gelder, die jetzt in die Förderung von der erneuerbaren Energie fließen, dass man die abzweigt für neue AKWs oder dass man einfach auch die Investitionen bremst, weil man ja nicht weiss, vielleicht kommen ja neue AKWs und dann braucht man das alles nicht. Das ist eigentlich die Gefahr, dass wir hier nicht vorwärts machen.
Also ich sehe es genau ähnlich und zwar, wieso ist eigentlich so ein Bedürfnis da, die AKWs, die neuen AKWs wieder zuzulassen? Ich glaube, dort geht es eben nicht nur um für neue AKWs zu sein, sondern eben auch gegen Erneuerbare zu sein und dort zum Beispiel Staatsbeiträge eher zu beschneiden. Ja, was braucht es, dass man in der Schweiz keine neuen AKWs braucht? Zuerst einmal eine Mitte, die sich daran erinnert, was sie vor 10 Jahren im Parlament abgestimmt haben. Und eine Mitte, die standhaft bleibt und sagt, hey, das ist immer noch das, was wir in der Energiepolitik brauchen.
Das klingt nicht sehr realistisch.
Ja, ich hüte mich da zu sagen, was in einer Parlamentsabstimmung in knapp einer Woche dann wirklich rauskommt, das wissen wir schlicht nicht. Das Einzige, was ich weiss, dass es sehr knapp wird und dass sowohl die eine wie die andere Seite, das haben wir beide Seiten gesagt, mehr oder weniger täglich um jede Stimme im Parlament kämpfen. Aber meines Erachtens ist der nächste Montag schon ein sehr wichtiger Abstimmungstag im Parlament.
Wie es rauskommt mit der Blackout-Initiative und dem Gegenvorschlag, erzählen wir Ihnen dann in unserem Briefing aus Bern, wo Sie unter republik.link/bab kostenlos könnt als wöchentliches E-Mail abonnieren. Also auch dann, wenn Sie nicht zu der Republik-Verlegerinnen und Verleger gehören. Das war es von dieser Folge der Sondersession, einem Politik-Podcast vom Online-Magazin Republik. Gerne empfehle ich Ihnen an dieser Stelle noch einen weiteren lesenswerten Artikel aus unserem Archiv. Vor ein paar Jahren, im Sommer 2019, haben nämlich zwei Kollegen von uns eine Anleitung veröffentlicht, wie man ein AKW stilllegt und zurückbaut in nicht weniger als 17 Schritten. Ich packe Ihnen den Link zu dem Artikel ebenfalls in die Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie im Dialog über das Atomrevival diskutieren oder wenn Sie uns mitteilen, wie Ihnen die Sondersession ganz generell gefällt. Sie können das machen per Sprachnachricht auf Telefonnummer im Episodenbeschreibung oder per E-Mail an audio@republik.ch. Die nächste Ausgabe der Sondersession gibt es in 2 Wochen, am 16. Juni. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Merci vielmals.
Danke dir.